Vielen Dank. Ja, für mich ist sehr aufregend, hier jetzt zu sein. Auf seiner Seite ist eine Ehre für mich, heute die Predigt zu halten. Und das finde ich sehr schade auch, dass wir gehen. Das ist der letzte Sonntag mit euch, bevor mein Dienst offiziell in Wildeshausen anfängt. Nächster Sonntag ist meine Verabschiedung aus der Gemeinde in Essen, wo ich in den letzten 5 Jahren als Jugendpastor gearbeitet habe. Und übernächsten Sonntag ist der Einführungsgottesdienst in Wildeshausen. Genau, wir haben letztes Wochenende unsere Möbel nach Wildeshausen gebracht. Und ich muss sagen, meine Frau ist Deutsche, so sie plant und sie kommt mit dem Kalender klar. Für sie ist das ein nützliches Werkzeug. Für mich ist es eine Herausforderung. In Brasilien habe ich das nicht benutzt. 23 Jahre lang ohne Kalender. Und jetzt muss ich mich anstellen. Also das ist nicht automatisch für mich. Ich muss immer wieder denken, okay, Kalender hier, nächste Woche, übernächste Woche. Sodass für mich alles, was nicht heute geschieht, sehr abstrakt ist. Für meine Frau nicht. Also sie denkt schon, sie hat Vorfreude, ich habe weniger. Und sie hat auch manchmal Sorge, Stress. Oh, was nächste Woche kommt. Und da bin ich weniger. Ja, vielleicht kommt Jesus heute Abend zurück. Und es ist spannend zu sehen, wie sich diese beiden Sichten ergänzen in der Ehe. Und ich bin sehr dankbar, mit dir verheiratet zu sein. Genau. Ich habe ein kleines Foto mitgebracht. Genau, Umzug. Die Wohnung haben wir in Essen nicht gekauft, wir haben gemietet, aber wir haben so bequem da gemacht, dass für mich, okay, wir sind hier für immer. Und mit dem Umzug, auch nachdem wir Schlüsselübergabe da in Wildeshausen gemacht haben, ich dachte, ja komm, das ist so abstrakt, dass wir umziehen, bis unser Schlafzimmer so ausgesehen hat. Kannst du das nächste Foto? Gibt es das nicht? Okay, das nächste Foto wäre, wie unser Schlafzimmer jetzt aussieht. Leer. Leer. Für mich, erst nachdem das Schlafzimmer abgebaut wurde, war für mich konkret, okay, wir ziehen um. Das ist nicht für immer, das ist vorübergehend. Und wenn ich darüber nachdenke, okay, das ist vorübergehend hier zu wohnen und in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass dieses Thema unterwegs sein. Das ist alles hier vorübergehend schon ein allgegenwärtiges Thema in der Bibel ist. Das beginnt, ich glaube, funktioniert mit der Präsentation nicht? Bei den nächsten Folien? Ah ja, okay, dann alles gut. Ach so. Ja. Nee, ich habe nur 2 Folien, es war nur um die Foto, aber alles gut. Wenn wir der Ursprung vom Volk Israel in der Bibel betrachten, das ist 1. Mose Kapitel 12, genau, das seht ihr. Das beginnt mit dieser Aufforderung von Gott an Abraham. Und wie lautet diese Aufforderung? Geh. Ich lese hier in der Luther-Übersetzung 2017. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. So beginnt alles. Und wenn ihr die Versen danach liest, 13, 14, 15, dann liest ihr, ich habe das nicht in die Präsentation mitgebracht, das habe ich spontan entschieden, die in die Predigt einzubauen. Gott sagte, was sein Plan mit Abraham ist. Ich werde deinen Namen groß machen. Aus dir werde ich ein Volk machen. Und du wirst berühmt sein. Und durch dich und deine Familien werden alle Familien der Erde gesegnet. Und Gott sagt weiter, ich werde segnen, die Menschen, die dich segnen, und verfluchen, die Menschen, die dich verfluchen. Und das ist interessant, dass alle diese Segen und diese Pläne Gottes für Abraham können erst dann eintreten, nachdem Abraham gegangen ist. Wenn sich Abraham entscheidet zu bleiben und Gott nicht zu gehorchen, dann würde aus ihm nicht sein Volk, würde sein Name nicht groß sein, wird ja nicht zum Segen für andere Menschen. Das sind die Pläne Gottes für unser Leben auch. Und wenn wir weiter in der Geschichte im Alten Testament lesen, sehen wir, das Volk Israel wird in Ägypten geboren, nicht in das Land von Israel selbst. Sie werden im Ausland, ein Volk wird im Ausland geboren. Und nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, was müssen sie machen? 40 Jahre lang? Genau. Schlafen sie in Zelten, wie wir auf der Kanu-Freizeit eine kleine Version erlebt haben für 9 Tage. Das Volk lebt in Zelten. Abraham hat sein Leben lang in Zelten gelebt. So ging es mit Isaac, Jakob. Die Geschichte von Israel im Alten Testament ist diese Geschichte von Unterwegssein. Keine feste Heimat. Weil wenn das Volk endlich aus dieser Wanderung, aus der Wüste kommt und sie sehen Kanaan, erstmal muss das Land erobert werden. Und dann sie erleben turbulente Zeiten, dann kommt der König David, Salomo. Und aufgrund von Sünde wird erstmal Israel geteilt. Und Gott sagt, wenn ihr nicht zu mir zurückkehrt, werdet ihr verbannt aus diesem Land, das ich euch gegeben habe. Und es ist interessant zu denken, dass selbst als das Volk Israel in Kanaan gelebt hat, aber als das Volk angefangen hat, nach anderen Göttern zu gehen, die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, sie fühlten sich in ihre eigene Heimat als Fremdling. Dann kommen wir zum Neuen Testament. Das Alte Testament endete so, das Volk war in Verbannung, ein Teil davon kommt zurück. Aber wenn sie zurückkommen, das ist so anders, als das vorher war. Also der Tempel, der Salomon gebaut hat, war riesig. Und sie versuchen mit den Ressourcen, diesen Tempel neu zu bauen, wenn sie von der Verbannung zurückkommen. Und die Bibel sagt, die älteren Menschen, die noch in Erinnerung hatten, wie der alte Tempel ausgesehen hat, was haben sie gemacht? Sie haben geweint. Weil was etwas so groß und wunderschön war, ist so klein und einfach geworden, weil das Volk keine Ressourcen hatte. Dann sehen wir im Neuen Testament, das Volk, es gibt Theologen, die sagen, dass gefühlmäßig fühlte sich Israel noch in der Verbannung. Warum? Das römische Imperium hat aus Israel Besatzungsland gemacht. Sie fühlten sich zu Hause wie Fremdling. Sie waren nicht wirklich sie hatten nicht dieses Heimatgefühl. Sie waren ständig von römischen Soldaten kontrolliert, manchmal angegriffen, und sie sehnten sich nach ihrer Freiheit. Dann kommt Jesus auf die Welt. Jesus ist ein Wandererprediger. Er predigt hier, dann geht er dahin und übernachtet ein paar Nächte da und predigt auch da und geht woanders hin und heilt ein paar Menschen und er ist ständig in Bewegung. Und dann kommt ein Mann und sagt, hey, Rabbi, Meister, das ist in Matthäus 8, habe ich auch nicht da, habe ich auch spontan. Und der Mann sagt zu Jesus, Rabbi, ich möchte dir folgen, wo auch immer du gehst. Und Jesus sagt, die Fuchsen haben ihre Bauer, also ihre Dings da, ihre Häuschen. Die Vögel haben ihre Nesten, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er ausruhen kann. Das ist Jesus. Wenn du ihn nachfolgen möchtest, dann musst du versuchen, sein Tempo zu halten, weil der läuft und der läuft schnell. Und danach kommt Paulus, also Jesus ist gekreuzigt, ist auferstanden, kommt in den Himmel und da erscheint ein Paulus, bekehrte Paulus, der auf dem Weg auch nach Damaskus war, unterwegs war. Und wir sehen am Ende des Lebens von Paulus, welche Entfernung ist er gereist als Missionar, um das Evangelium zu predigen? 16.000 Kilometer. Nicht nur, also mit Schiff auch, zu Pferde und zu Fuß auch, aber 16.000 Kilometer. Also Brasilien liegt ungefähr 10.000 Kilometer weit von Deutschland. Er hätte aus Deutschland nach Brasilien reisen können und danach 6.000 Kilometer weiter. Genau, unser, wenn wir sehen, jetzt kommt die zweite Folie, ein Text in Matthäus Evangelium, Kapitel 28. Das ist das letzte Kapitel von Matthäus Evangelium. Das sind die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger sagt. Genau. Das habe ich die NGÜ da, hier habe ich Luther 2017. Genau, ich lese da hier. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Die Geschichte, es gibt in, Apostelgeschichte Kapitel 1, so eine Parallelerzählung davon. Und da steht, dass Jesus hatte das, die Jünger gesegnet und wurde zum Himmel gebracht. Und die Leute haben beobachtet, so wie ich das machen würde. Und sie haben geguckt, immer höher, immer höher. Und da kommt ein Wolke und versteckt Jesus. Und was machen die Leute? Was ich auch machen würde. Ich beobachte weiter, weil vielleicht geht der Wolke weg und sie kann weiter Jesus beobachten. Aber gehen sie wann? Kommen Engel und sagen: Hey, Galiläa, Menschen, was machst du hier? So wie Jesus jetzt zum Himmel gegangen ist, wird er auch eines Tages zurückkehren. Aber ihr habt einen Auftrag zu erfüllen. Die Worte Jesu hier geht. Der Gott, der Abraham aufgefordert hat, geht aus deinem Vaterland, ist der gleiche Gott, der hier mit uns spricht. Geht in alle Welt. Wenn der Gebot von, an Abraham war, du gehst, du weißt noch nicht wohin, ich werde dir zeigen. Du weißt auch nicht wie lang. Für uns ist genauso. Was Jesus für uns macht, er macht die ganze Erde zu einem fremdes Land für uns, zu einem Missionarsfeld. Früher konnte man sagen, okay, ich gehe in die Mission, dann war es selbstverständlich, du gehst ins Ausland. Nicht immer, nicht nur. Du gehst in die Mission, kann auch bedeuten, du gehst jetzt nach Hause, in Mülheim hier, oder in Essen, oder in Wilhelmshausen. Weil überall, wo wir hingehen, sind wir Fremdling. Unsere Heimat ist tatsächlich bei Gott, im Himmel. Es gibt eine Stelle in 2. Korinther, Kapitel 5, da steht, es ist interessant, das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, 14 steht, das Wort Gottes lebt, wohnte unter uns. Dieses Wort auf Griechisch hat mit in Zelten wohnen. Wenn Gott zu uns kommt, der wohnt in Zelten mit uns. Aber Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, wenn unsere irdische Zelt abgebrochen wird, haben wir eine Villa, so bei Gott. Ein Haus, das nicht von menschlichen Händen gebaut wurde. Und das griechische Wort ist tatsächlich anders. Das hat auch sogar mit Glaubenserbauung zu tun. Das hat mit einer großen Konstruktion, etwas, was Gott für uns gemacht hat. Hier sind wir unterwegs. Es gab Menschen, die Jesus sagte, hey, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus hat sich selbst gefordert, wie die Jünger zum Beispiel. Du musst alles für mich verlassen und mir nachfolgen. Für uns heute auch, Jesus nachzufolgen, das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben in seinem Buch Nachfolge. Für uns gilt das auch, alles aufzugeben, alles zu verlassen und Jesus nachzufolgen. Aber das heißt nicht immer, dass du alle deinen Besitz verkaufst, sondern dass du in deinem Herz die Priorität Gott gibst. Und es kann sein, das passiert meistens, dass wenn du alle dein Besitz, alles was du hast, Gott gibst und du bist bereit, dich auf den Weg zu machen, du bekommst alles von Gott zurück. So wie Abraham bereit war, seinen Sohn Isaac Gott zu opfern, aber nachher, Hebräer benutzt dieses Bild, er hat Isaac zurückbekommen, so wie er von den Toten wäre. So bekommen wir auch alle unsere Besitz. Das heißt, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir nachfolgen und ich möchte, dass du die Priorität in meinem Leben bist, nicht in meiner Arbeit, nicht in meiner Familie, nicht in meiner Gesundheit, nicht in meinem Leben. Du sollst die Priorität sein und haben in meinem Leben. Gott schenkt dir alles zurück. Familie, Gesundheit, Beruf, dein Leben. Aber du bekommst das durch eine neue Sicht, du bekommst das durch Christus. Das heißt, für Christus unterwegs sein. Für mich persönlich, Jesus nachzufolgen, war tatsächlich geografisch diese Wanderung. Das hat sie mir erst einmal, das hat sie mich aus Brasilien nach Deutschland geschickt, in ein fremdes Land, das Sauerkraut ist. Und erst einmal nach Essen im Ruhrgebiet und aus Ruhrgebiet jetzt nach Niedersachsen. Für den Joshua heißt das, zum Bodensee zu gehen, Jesus nachzufolgen. Und du kannst das alles hören und denken, okay, was heißt das jetzt für mich? Und dann, ich habe eine kleine Liste mitgebracht, das ist die nächste Folie. Was in der Praxis aussehen kann, dass du jetzt hier für Jesus unterwegs bist. Du bist herzlich eingeladen, nach Wildeshausen auch mit uns zu ziehen. Da gibt es Platz genug. Aber das ist kein Muss. So, du kannst hier bleiben und trotzdem mit Jesus unterwegs sein. Genau. Was heißt das für dich praktisch, unterwegs mit Jesus sein? Sich immer mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Das ist ein ständiges geistliches Wachstum. So wie diese Segen in den Leben von Abraham nicht eingetreten sind, bevor Abraham sich auf den Weg gemacht hat, so ist das mit uns. Wenn du sagst, ich möchte Gott auf einem neuen Niveau erleben, wie kann das geschehen, wenn du dich nicht mit dem Wort Gottes beschäftigst? Passiert hier nichts. Genau, ständig geistig wachsen, Jesus in den Alltag mitzunehmen, in die Schule, in die Arbeit, versuch Gelegenheiten zu suchen, wo du deinen Glauben teilen kannst. Versuch kleine Risikos für Jesus zu laufen, dass du denkst, oh, ich will nicht meine Freundschaft hier riskieren, weil vielleicht würde die Person sehr schlecht darauf reagieren, wenn ich sage, dass Jesus die Lösung für ihre Probleme ist. Riskiere das. Du kannst den Eingriff Gottes, die Wirkung Gottes in deinem Leben erst erleben, wenn du dich unter Risiko stehst, in Gehorsam zu Gott. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, wenn du auf dem Sofa bleibst, passiert nichts. Du brauchst auch nicht, dass Gott eingreift. Aber wenn du beginnst, tatsächlich Gelegenheiten aktiv zu suchen, deinen Glauben zu teilen, du wirst auch erleben, dass Menschen sich bekehren durch dich. Und was für eine Freude ist das. Einmal habe ich das erlebt, das war ein Gespräch, das dauerte 5 Stunden. Passiert nicht jeden Tag und nicht jeder kann das machen. Aber das hat sich so ergeben von Gott. Und am Ende dieses Gesprächs hat diese Person Jesus angenommen, als Herrn in ihrem Leben. Und ich muss sagen, die Person ist nach Hause gegangen und die nächsten 2 Stunden konnte ich nicht aufhören zu lachen, weil ich so viel Freude hatte. Aber das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht riskiert hätte und nicht aktiv den Namen Jesus in den Gespräch reingebracht hätte. Deine Gaben herausfinden, einsetzen und sie reifen. Ich kenne keinen reifen Christ, der sagt, ich weiß nicht, was für Gaben Gott mir gegeben hat. Wenn du mit Jesus unterwegs sein möchtest, wenn du im Glauben wachsen möchtest, es ist nicht zu vermeiden, dass du deine Gaben einsetzt. Und die Gaben sind die Talente, die Gott uns schickt, sie sind vielfältig. Vielleicht hast du diese Gaben der Lehre, der Predigt, oder Lobpreis, oder Gebet, oder Gastfreundschaft, oder Verwaltung, oder was auch immer. Aber das passiert immer so, dass du die Gaben zum Einsatz bringen, du findest dich heraus, du kannst Tests machen oder du kannst einfach versuchen. Ich habe in meiner Heimatgemeinde in Brasilien alles versucht. Ich war bei dem Mischpult da, der Technik, ich habe Theater mitgemacht. Ich wollte singen, aber die Leute wollten nicht, dass ich auf der Bühne singe, weil ich hatte schon die Gabe zu singen, aber sie hatte nicht die Gabe, mich zuzuhören, wenn ich singe. Genau, aber du kannst aktiv sein und alles probieren. Und Gott wird dir irgendwann bestätigen. Und du wirst erwachsen. 1. Korinther, Kapitel 3, hat dieses Bild, das Paulus sagt. Am Tag des Christi wird alles, was wir gebaut haben, durch Feuer geprobt. Wenn wir mit Holz oder Stroh gebaut haben, wird das alles gebrannt werden. Aber wenn wir mit Diamanten, wertvollen Steinen gebaut haben, dann wird das noch feiner gemacht durch das Feuer. Das heißt, welchen Einsatz bringst du in deine Mitarbeit in der Gemeinde hier? Ist das etwas, was du, okay, wenn es ein bisschen schwierig wird, dann werde ich aufhören, dann baust du vielleicht ein bisschen Holz. Aber wenn Gott dir sagt in deinem Herz, das ist dein Auftrag hier, und du merkst vielleicht Anfechtung von dem Teufel, und du merkst Widerstand, das ist dann für dich, weiterzumachen, trotz dieser Widerstand, sie vertrauen, dass Gott dich nicht im Stich lässt. Und wenn du das machst, dann baust du mit diese wertvollen Steine. Und das ist auch unterwegs mit Jesus sein. Aktiv in der Gemeinde sein als Mitarbeiter, also die Gemeinde braucht dich hier, das ist gegenseitig. Und ich habe diese, erinnert euch vielleicht noch zu der Lockdown-Zeit, glaube ich, habe ich diese Predigt gehalten und es ging ein bisschen über diese Epidemie im römischen Imperium. Da hatte ich dieses Buch über das Wachstum von der Kirche in dem römischen Imperium. Ich habe das Buch gelesen. Das war ein nicht so christlicher Soziologe. Und er hat so gesagt, wie sind die Menschen zum Glauben gekommen, wenn sie gesehen haben, dass für viele Christen das Leben gekostet. Und er sagt so, soziologisch gesehen, ich glaube, und er sagt, das schließt nicht die Kraft Gottes aus. Aber als Soziologe kann ich dieses Phänomen beobachten. Wenn die anderen Menschen sehen, dass einer bereit ist, alles zu geben, er würde denken, okay, das muss sich lohnen. Weil eine normale Person würde das nicht so machen. Und er macht so, er zeigt so eine Grafik, so, dass je mehr Einsatz du bringst, desto mehr profitierst du selber. Und das ist interessant. Ich habe vor ein paar Wochen auf Facebook ein Bild gesehen von einem Pastor in Syrien, der zum Tod verurteilt wurde. Und der geht auf dem Weg zu seiner Hinrichtung mit einem Lachen im Gesicht. Und das waren mehrere Fotos aus verschiedenen Teilen des Weges. Und er hat gelacht. Er hat eine Art von Freude gespürt, die Gott ihm gegeben hat, die du nicht spürst, wenn du nichts für Gott machst. Wenn du an Jesus glaubst, du wirst gerettet. Das ist nicht durch deine Leistung. Aber es gibt hier ein Niveau, eine tiefe Niveau in der Beziehung zu Gott, die nur Menschen erreichen, die tatsächlich mit Jesus unterwegs sind. Und das ist nicht leicht, aber das gibt eine Freude, die du nirgendwo sonst findest. Das gibt dir Frieden, die du sonst nirgendwo findest. Das gibt dir Zufriedenheit. Das ist die Verheißung Gottes für uns. Aber das hat viel damit zu tun, mit Jesus unterwegs sein. Ich bin sicher, wenn dieser Pastor sein Leben für Jesus nicht riskiert hätte, er würde vielleicht gar nicht diese Freude brauchen. Ich weiß, dass wir alle das brauchen. Aber das bekommen wir, so wie Abraham das bekommen hat, nachdem er sich auf den Weg gemacht hat. Und nachdem die Jünger sich auf den Weg und Jesus nachzufolgen gemacht haben, erst dann haben sie diese Segen Gottes erlebt. Und erst nachdem wir angefangen haben, unterwegs mit Jesus zu sein, dann erleben wir bestimmte Sachen, die nicht normal sind. Wundern. Vielleicht beruft sich Gott, eine neue Gruppe hier in der Gemeinde zu gründen. Ein Hauskreis oder was auch immer. Oder dich anzuschließen an die Gruppe, die es schon gibt. Vielleicht bist du in keinem Hauskreis, vielleicht bist du in keiner Gruppe, vielleicht bist du nicht engagiert. Und vielleicht das ist die Anforderung Gottes an dich. Hey, mach dich auf den Weg. Sich nicht zu bequem hier machen. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns immer bewusst werden. Okay, das ist schön hier, zum Beispiel in der Wohnung, wir haben ein Bett, das ist bequem, wir haben einen Schrank, wir haben Platz für alles, was wir haben, vielleicht weniger Platz für alles, was wir haben, aber das ist vorübergehend. Egal wie dein Leben aussieht, das ist vorübergehend. Jesus hat uns vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald. Und wir wissen nicht der Tag und die Stunde. Es kann heute sein. Heute ist mein letzter Sonntag mit euch, das weiß ich als Jugendpastor. Ich weiß, dass heute mein letzter Predigtdienst hier ist. Aber es kann tatsächlich passieren, dass Jesus heute Nachmittag zurückkommt. Dann war alle unsere letzte Gottesdienst hier in der Gemeinde Mülheim. Und der nächste ist Lobpreisabend im Himmel. Aber selbst wenn Jesus jetzt nicht demnächst kommt, nicht zu unserer Lebenszeit, 100% von uns werden sterben. Wenn Jesus nicht zurückkommt in den nächsten 300 Jahren, es ist sehr wahrscheinlich, statistisch gesehen, dass du und ich eines Tages von Herrn nach Hause berufen werden. Und wir wissen auch nicht, wann. Das heißt, unterwegs mit Jesus sein, das kann bedeuten, sehr praktisch, du bist in deiner Zuhausefamilie, du bist in deiner Heimatstadt, wo du geboren wurdest. Ich kann dir sagen, ich bin mit einem Jahr wurden wir gezogen und ich habe in dem gleichen Haus gelebt, 23 Jahre oder 22 Jahre. Gleichen so Stadtteil, kannte jeden, jeder kannte mich. Aber dann, es gab einen Mann und Gott hat ihn berufen zu evangelisieren. Und er hatte Tür nach Tür geklopft und angeboten, darf ich für dich beten? Wollen wir zusammen Bibel lesen? Und ich habe ihn begleitet für 2 Monate. In diesen 2 Monaten habe ich Exorzismus 8-mal erlebt und durchgeführt. Menschen, die vom Teufel besessen waren. Und auch habe Bekehrung erlebt. Aber ich habe nachgedacht, ich habe so lange hier gelebt, warum ist mir nie aufgefallen, dass die Situation so gravierend hier ist. Ja, ich habe damals nichts gemacht. Gott allein weiß, was für Herausforderungen hier sind. Und die Gemeinde ist engagiert mit dem Stadtteil. Und ich weiß also, wenn du dich engagierst auch, du wirst ganz viele Sachen erleben. Ich habe damals meinen Stadtteil durch neue Augen betrachtet. Und wenn du betest und du bist unterwegs mit Jesus, ich bin sicher, du wirst Mülheim Hauptbahnhof durch neue Augen sehen. Du wirst Eppenhofen hier, du wirst die Gemeinde durch neue Augen sehen. Es gibt die Dimensionen in der geistlichen Welt, die wir erkennen, wenn wir wach sind, nicht wenn wir geistlich schlafen. Und wir können aufwachen von dem geistlichen Schlaf, wenn wir uns auf den Weg machen, Jesus nachzufolgen. Amen. Ich bete ganz kurz. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du hast ein Haus für uns vorbereitet. Du hast gesagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Plätze. Ich mache für euch Platz. Und danke, dass du mit uns bist. So wie Jesus gesagt hat in Matthäus 28. Ich bin mit euch jeden Tag bis das Ende der Welt. Danke für deine Treue, Jesus. Danke für deine Gegenwart mit uns. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen.